Einige von euch unterstützen Vrindt per Überweisung. Dummerweise macht meine alte Bank dicht und ich habe eine neue Kontonummer. Die findet ihr auf vrindt.de. Danke für eure Unterstützung.
Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zum Geschichtsunterricht mit Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias.
Ich grüße dich.
Gar nicht wahr. Am 29.05. marschieren wir gegen Byzanz. Und
das
erobern,
freut dich, ne?
Ich finde das toll, dass das Istanbul Konstantinopel hieß und davor Byzanz. Ich mag das. Irgendwie, ja. Ich kenne keine, gibt es sonst irgendwie Städte, die den Namen so oft gewechselt haben?
Ganz bestimmt, aber sie fallen mir jetzt nicht ein.
Genau, und sie sind halt nicht so wichtig, weil da nicht der Gegenpapst gewohnt hat.
Und viele andere Dinge auch als Gegensatz da waren. Und hauptsächlich ist das ist eine Stadt, die ist so alt, das ist wirklich schon erstaunlich. Also die ersten Erwähnungen eines Byzantion gehen zurück auf das Jahr 660 vor Christus.
Krass.
Und dieses Byzantion soll benannt sein nach einem in der Sage aufkommenden Heerführer der Dorer. Die Dorer, das war ein Volk aus Makedonien und Albanien. Und dieser Heerführer, der hieß Byzas.
Mhm.
Und das lag so ein bisschen da, wo man später Thrakien findet, also eine gute geografische Lage, nämlich an dem, wie wir es heute nennen, Marmarameer und am goldenen Horn des Bosporus. Mhm. Und damit hattest du mit diesem Byzantion Kontrolle über die dann entstehende Seefahrt in dieser Region natürlich. Und es beginnt gleichzeitig auch eine wirklich, wirklich wechselvolle Geschichte einer Stadt.
Die war immer bewohnt, oder?
Sie war immer umkämpft, weil sie eben strategisch wirklich gut liegt. Ein Blick auf die Karte zeigt einem das. Und es gab immer schon den großen Einfluss der Perser, später aber natürlich der Makedonier und natürlich auch Rom. So, und wenn du die Geschichte Konstantinopels, deren Eroberung 1453 Ende Mai, wir sozusagen heute zum Anlass haben, dann ist immer auch die römische Geschichte wichtig. Und zwar, ich nehme jetzt schon mal einen Punkt vorweg, als 1453 die Türken, also Muslime, die Stadt erobert haben, hat sich ihr Anführer auch Kaiser von Rom genannt oder römischer Kaiser. Und damit sozusagen eine ideologische oder ideelle oder auch machtstrategische Verbindung gezogen zwischen dem alten Imperium Romanum und dem, was dann entstand, nämlich das große Islamische Reich, wo ja Konstantinopel, früheres Byzanz, immer so ein bisschen wie so ein letzter Pickel drin lag.
Also
das war alles schon erobert, aber Byzanz hat sich eben immer noch gehalten. Oder Konstantinopel. Und als dann schließlich diese Stadt nach langer Belagerung und wirklich vielen Toten gefallen war, war sozusagen dieser islamische Teil der Erde arrondiert, sagen wir mal. Und das war natürlich dann schon auch ganz groß und sehr wichtig. So, aber gehen wir erstmal zurück, warum die Stadt überhaupt Konstantinopel heißt. Man glaubt es kaum, es geht zurück auf einen sehr großen römischen Kaiser namens Konstantin.
Donnerwetter,
ja, das ist wirklich nicht zu glauben. Und dieser Konstantin hat festgestellt, dass das Imperium Romanum so zum Beginn des 4. Jahrhunderts so groß ist und so an den Grenzen auch bekämpft wird von Leuten, die rein wollen, damit einverstanden waren, dass halt das römische Imperium sozusagen alles sich unter den Nagel gerissen hat, was nicht bei drei auf dem Baum war und gleichzeitig aber auch eine große Kultur darstellte, also auch gelockt hat. Also für die Leute, die in diesem Imperium gewohnt haben, war das ein Vorteil. Und deswegen wurden die Grenzen unsicher und die römischen Kaiser und Feldherren merkten also zum Beispiel die Goten, ja, das ist so ein großer germanischer Stamm, der also richtig regelrecht mit einem Gotensturm durch das Imperium zog und Plünderung und auch Byzanz im Übrigen erreichte 258 nach Christus. Und er hatte also dieser Konstantin hat gemerkt, wir müssen jetzt irgendwas machen und es gibt auch, das ist der zweite Punkt, innenpolitische Probleme, es gibt immer Gegenkaiser, es gibt Schwierigkeiten, dieses große Imperium zusammenzuhalten und er hat dann im 4. Jahrhundert sich gegen die innerrömischen Konkurrenten durchgesetzt und Rivalen durchgesetzt und er wollte diesen Sieg, den er da errungen hat, mit einer neuen Residenzstadt sozusagen krönen. Und er hat dann überlegt, wo könnte ich das machen? Hätte ich auch sagen können, ich mache das in Mainz, ja. Ich mache das in Paris und sonst irgendwo, ja, egal. Und er hat aber sich überlegt, ich mache das in Byzanz. Und da hat er sich natürlich auch davon leiten lassen, dass diese Stadt sehr gut zu verteidigen war und dass er von Byzanz aus Einfälle an den östlichen Grenzen des Imperiums leichter verteidigen könnte. Und es war mit dem Schiff gut erreichbar. Also deswegen hat er gesagt, das ist eine gute strategische Lage, das baue ich aus. Und während er das ausbaut und dort eine neue große kaiserliche Residenz entstehen lässt, verliert natürlich Rom als Mittelpunkt des Imperium Romanum an Bedeutung. Und das ist sozusagen der Beginn der Spaltung dieses riesigen Imperium Romanum. Das muss man sich vorstellen. Zur größten Ausdehnungszeit, also ungefähr im Anfang des zweiten Jahrhunderts nach Christus, also etwa, sagen wir, 150 Jahre vor Konstantin, haben 25% der Weltbevölkerung in diesem Imperium Romanum gewohnt. Überleg dir mal, was das bedeuten würde. Also wenn wir heute, der 2,5 Milliarden, das ist wirklich Indien und China zusammen sozusagen, etwas übertrieben gesagt, aber das war wirklich das war das absolute Zentrum der damals bekannten Welt, mhm, mit sämtlichen militärischen, ökonomischen und politischen Möglichkeiten. Und das war für alle Leute total attraktiv, da sozusagen Teil von zu werden. Deswegen sind natürlich sehr viele Ländereien und Staaten erobert worden und die sind dann auch zwangsweise integriert worden. Aber es gab eben auch Leute, die zum Beispiel wie germanische Truppen, die gesagt haben, ich finde das eigentlich gar nicht so schlecht. Ja, da gibt's Bürgerrechte, da gibt's Mitbestimmungsmöglichkeiten und du bist in einer hohen Kultur mit Straßen, da gab es Abwasserkanäle, da gab es fließend Wasser, gab es diese berühmten Viadukte, wo das Wasser durchlief und überall genug zu trinken war und so weiter. Also, um das zu verteidigen und eben nicht ausufern zu lassen, haben die sich überlegt in Rom dann 395, also etwas nach Konstantin, dass man das tatsächlich de facto aufteilt in Ost- und Westrom. Mhm. Und das hat gemacht der Kaiser, der berühmte Theodosius.
Berühmt, also den Namen kennt man jetzt aber nicht so unbedingt.
Doch, also der ist wichtig und ganz berühmt, weil er eben diese Teilung sozusagen de facto durchgeführt hat, indem er den einen Sohn zum oströmischen und den anderen zum weströmischen Kaiser gemacht hat.
Ich meine nur, das ist so ein Name, den habe ich zum Beispiel nicht im Hinterkopf. Und ich kann dir garantieren, wenn ich den in der Schule gehört hätte, Dosius, also alleine, dass da Dose drin vorkommt, aber alleine, dass da Dose drin vorkommt, hätte dazu geführt, dass ich so lange darüber gefeixt hätte in der Schule, dass ich rausgeflogen wäre und heute mich dran erinnern könnte.
Hast du überhaupt die Schule zu Ende machen dürfen?
Ja, ich habe sogar eins von den guten Abituren. Ich habe eins von den guten Abituren. Ja.
Dann bist du besser
als ich. Eins von den 15-Jährigen.
Okay. Ich habe gar keins. Auch schön. Okay, also wir haben 395 sozusagen die Teilung dieses Imperium Romanum. Gleichzeitig merkt man im Westen, also in dem von Rom geleiteten Weströmischen Reich, wird der Druck, den die Germanen und umherziehende Truppen auf die Außengrenzen im Westen ausüben, so groß, dass die Verteidigung wirklich immer schwerer wird. Und dann gibt es eine etwas unklare Quellenlage. Man weiß nicht so genau, haben die Römer jetzt die Germanen gebeten, ihre Grenzen zu bewachen und haben dadurch Irritationen bei allen anderen ausgelöst oder haben die Germanen die Grenzen einfach überrannt? Das ist wirklich strittig und da kann man wahrscheinlich auch trefflich drüber stundenlang diskutieren. Das Ergebnis war, dass 475 ein mittelmäßiger germanischer Heerführer namens Odoaker in Rom einmarschiert und sich zum König von Italien krönt. So, und jetzt macht er Folgendes. Der sagt sich, ich habe keinen Bock auf Stress mit dem großen, mächtigen oströmischen Kaiser in Konstantinopel, mhm, und macht ein Paket fertig, in dem er die Insignien der kaiserlichen Macht hineinlegt. Und schickt das Ganze nach Konstantinopel mit einem kleinen Brief und da steht drauf, ich möchte kein Kaiser sein, mir reicht König. Und damit akzeptiert er die, sag mal, Oberhoheit des oströmischen Kaisers über das Imperium Romanum, das es so gar nicht mehr gibt, weil ja Westrom durch die Germanen erobert wurde und von einem germanischen König angeführt wird. Mhm. So, damit sinkt die Bedeutung Roms auf ein Minimum und die Bedeutung Konstantinopels steigt als große christliche Metropole am Ostreich des Imperium Romanum, das es so gar nicht mehr gibt. Es bleibt letztendlich übrig das Oströmische Reich.
Jo.
Wir sind im Jahr 475. Also haben wir noch rund 1000 Jahre vor uns, in denen das Oströmische Reich besteht. So, das ist wichtig zu wissen.
1000 Jahre ist halt einfach so krass. Ja.
Ja, das ist auch echt eine geile lange Zeit. Das muss man einfach mal sagen. Ja, ist wirklich krass. So, jetzt passieren aber in diesen 1000 Jahren mindestens mal zwei Dinge, die wirklich von elementarer Bedeutung für Konstantinopel sind. Nämlich im 6. Jahrhundert, nämlich, wird ein gewisser Mohammed geboren. So, und bei seiner Geburt konnte man ähnlich wie bei Christus Geburt nicht ahnen, was aus ihm wird. Er ist ja nun der Begründer des Islam und dieser Islam beginnt ungefähr im Ende 7., Anfang 8. Jahrhundert einen, ich sag mal, Expansionszug und breitet sich in der Zeit rasend schnell aus und zwar tatsächlich auch in Gebieten des Oströmischen Reiches, ganz besonders aber auch in Europa, nämlich in Spanien und natürlich in Afrika. Also das, was wir heute Maghreb nennen, also die Küstenanrainer des Mittelmeeres auf der afrikanischen Seite, werden von der Idee des Islam überzogen und finden den auch gut und gehen dort über.
Warum und war das eigentlich derart erfolgreich?
Naja, das ist, du musst einfach sehen, Religion ist dann erfolgreich, wenn es ungerechte Lebensverhältnisse gibt. Und ja, das war da so.
Okay,
und
also die Alternative war noch mieser, sozusagen.
Ja, okay. Absolut. Ja. Also der Islam ist genauso wie das Christentum eine Religion, die soziale Versprechen gibt und die Freiheit des Individuums verspricht. Und also, Befreiung von Unterdrückung. Ja, ist so. Ja. Da müssen wir, also in beider Namen wird Schindluder getrieben und zwar in hohem Maße, aber trotzdem ist es eben so, dass die, was da steht, kann man ja nicht wegdiskutieren.
Das stimmt,
also man kann es anders interpretieren, wie wir ja auch leider wissen. Mhm. So, also wir haben die Geburt von Mohammed und ich sag mal, das Vorrücken der von islamischen Truppen in Spanien, die setzen 711 bei Gibraltar über und beginnen dann einen Zug bis in die Mitte Europas, wo sie dann Anfang des 8. Jahrhunderts von Karl Martell, dem Großvater von Karl dem Großen, in einer Schlacht an der Römerstraße zwischen Tours und Poitiers gestoppt werden. Und dann ziehen sie sich zurück hinter die Pyrenäen und bleiben in Spanien. Und dort bleiben sie bis 1492. Und jetzt kommt sozusagen die Parallelität. Es gibt einen sozusagen auf der einen Seite ein Vorrücken der islamischen Truppen, nämlich mit der Eroberung Konstantinopels 1453 und gleichzeitig eine Vertreibung der Mauren oder der islamischen Truppen aus Europa durch die sogenannte Reconquista in Spanien. Das findet alles innerhalb von 40 Jahren statt. Und in dem Moment, in dem Konstantinopel 1453 erobert wird und für die Christenheit wegfällt und keine christliche Metropole mehr ist, gewinnt Rom wieder an Bedeutung. Ja, weil dann natürlich Rom, es gibt zwar kein weströmisches Reich mehr wie früher und es gibt auch kein Imperium Romanum mehr, aber das ist jetzt der Sitz der Päpste und das sind jetzt die einzigen, die sozusagen die christliche Ideologie oder die christliche Lehre hochhalten und im Grunde genommen die Chefs der Christen sind. Mhm. So, aber mit dieser Eroberung Konstantinopels beginnt noch etwas Zweites. Und zwar, der damalige Sultan ist Mehmet II. Und Mehmet II. Ist insgesamt der 7. Sultan des Osmanischen Reiches. Und er hat deshalb eine so unglaublich große Bedeutung innerhalb des Osmanischen Reiches später und innerhalb der islamischen Welt, weil er eben als der Vollender oder der Eroberer oder so etwas wie ein Gründer des Osmanischen Reiches gilt, in dem Konstantinopel fortan das Herzstück ist. Mhm. Und was früher das Byzantinische Reich war, war nun das Osmanische Reich. Und damit und das gibt es ja im Grunde genommen bis Atatürk, also bis 1922.
Ja.
Und damit ist er der unumstrittene Anführer einer islamischen Welt. Und alle Rivalitäten innerhalb der Religion oder innerhalb der vom Islam geprägten Gegend dieser Welt wird unter ihm sozusagen untergeordnet. Und das ist tatsächlich für Konstantinopel, das dann bald Istanbul heißt, natürlich eine Heraushebung von ganz besonderer Art. Also das ist tatsächlich, damit bist du wirklich so etwas wie früher Rom,
ja,
oder vielleicht auch Athen.
Weltreich.
Also ja, du gründest im Grunde genommen, du bist die Metropole eines gewaltigen Reiches.
Ja.
Weltreich kann man vielleicht so auch sagen, wenn man möchte. Ja, klar.
Supermacht würde man heute sagen.
Ja, würde man heute sagen, mhm, genau. Also das ist tatsächlich, kann man wirklich sagen. So. Und gleichzeitig aber, in Istanbul kannst du bis heute die Spuren der Christenheit sehen, obwohl es eine islamische Stadt ist und obwohl es schwierig ist, christliche Kirchen neu zu bauen oder überhaupt das Christentum dort zu leben.
Erdogan bemüht sich.
Erdogan bemüht sich. Beispiel wunderbar, wo man das wirklich bestens dran ablesen kann.
Hagia Sophia.
Ja. Die Hagia Sophia, ich will da ganz kurz ein paar Eckpunkte sagen, weil die tatsächlich, das ist wirklich wichtig und ist ein, also jeder, der in Istanbul ist, der muss natürlich da rein, das werden die Leute wahrscheinlich auch freiwillig tun, weil die natürlich auch ein extrem beeindruckendes Bauwerk ist. Unabhängig jetzt mal von allem theologischen Brimborium und religiösen Schmus, der da drumherum gemacht wird, aber die Kirche als solche ist natürlich gewaltig. Sie wird ungefähr 530 erbaut, ist dann erstmal bis 1054, also rund 500 Jahre, eine römische Kirche. Bedeutet, eine Kirche, die den Wandel auch mitmacht, Roms vom heidnischen Kult zum Christentum, und trennt sich, also schon 1054, trennt sich auf zwischen einer eher oströmisch-orthodoxen Vorstellung des Christentums und einer weströmischen, katholischen, liturgischen Vorstellung vom Christentum. Das ist das berühmte Kirchenschisma vom Jahr 1054. Mhm. Und das gilt bis heute.
Ja.
Bis heute.
Das geht anscheinend nur mit Religion über solche Zeiträume, über solche Zeiträume Dinge denken zu können. Ja.
Darf ich dir eine kleine persönliche Geschichte
erzählen? Bitte.
Also ich hatte ja mal das große Vergnügen, eine Fernsehserie zu drehen oder anzufangen zu drehen mit Michael Gorbatschow seinerzeit. Und damals war noch Johannes Paul II. Im Vatikan und der hat ja beim Wandel der Welt 1989-90 das Seine dazu beigetragen, als polnischer Papst. Und Gorbi war mit dem sehr befreundet und wir sind also mit der ganzen Entourage nach Rom und haben da versucht, ein Interview mit dem Papst zu machen. Das ist uns leider nicht gelungen. Und während wir da gesessen und gewartet haben, kam ein Abgeordneter oder ein Delegierter des Nuntius des Vatikans zu mir.
Der Nuntius ist der Botschafter des Vatikans.
Ja, sowas wie ein Außenminister.
Okay.
Nicht Außenminister, aber der repräsentiert den Vatikan halt bei weltlichen Veranstaltungen. Und dann wurde ich also in den Vatikan gebeten, nahm Platz auf großen Holzstühlen mit goldenen Füßen und fühlte mich außerordentlich unwohl. Und dachte, du darfst jetzt auf keinen Fall das Wasserglas verschütten, das man dir in die Hand gedrückt hat. Das wird ja höchste Verwirrung.
Kommst du in die Hölle.
Genau. So, und dann kam also ein geistlicher Würdenträger, wer das jetzt war, weiß ich nicht mehr. Jedenfalls, der setzte sich mit ernster Miene vor mich hin und sagte, ob ich denn wohl ihm einen Gefallen tun könnte. Und ich habe mir dann so gedacht, also wenn ich dem Herrn einen Gefallen tun kann, dann möchte ich mich nicht verschließen.
Und wenn Mr. Ruf erahlt, was will man
machen? Genau, man weiß ja nie, was noch kommt. Und dann könnte ich anfügen eines Tages, ich habe Ihnen einen Gefallen getan. So, das fand ich auch wirklich sehr spaßig. So, und dann wurde es aber ernst, weil er nämlich wirklich, dieser Mensch aus dem Vatikan, also er war in Kutte und Montur, der setzt sich also hin und sagte, also wir haben eine Bitte, können Sie bitte Herrn Gorbatschow sagen, dass er sich bei der orthodoxen Kirche in Moskau, also beim Patriarchen der orthodoxen Kirche in Moskau, dafür einsetzt, dass er ein Meeting mit dem Papst, nämlich mit Johannes Paul II., zustimmt. Und habe ich ihn angeguckt und habe dann so aus mir herausgeplatzt, Sie meinen 1054? Und er sagt, das
super.
Ja, und dann also das Gespräch endete dann leider im Unverbindlichen, weil ich natürlich das nicht zusagen konnte. Ich habe das dann aber Gorbi erzählt und der hat genauso gelacht wie du. Und das Problem, aber jetzt, ich meine, das hat auch einen wirklich ernsten Sinn, weil diese Trennung der Kirchen, die erlebt man gerade in der Unterstützung von Herrn Putin.
Ja, absolut.
Weil die einfach sich wirklich voneinander diametral wegbewegt haben, aber beide sagen, sie sind Christen. Ja. Schwer zu verstehen, aber ist so. Aber das kann man eben auch in der Hagia Sophia erleben. Und zwar, das will ich dir jetzt noch sagen. Also sie war eine römische Kirche bis 1054, das berühmte Kirchenschisma. Das heißt, in dem Moment, die streiten sich über die Liturgie, was innerhalb eines Gottesdienstes in einer katholischen Kirche zu tun und zu lassen sei. Da geht es auch um die Madonnenverehrung und die Bedeutung Marias und so weiter. Das sind jetzt theologische Fragen, die ich nicht so gut beantworten kann. Jedenfalls ist es eine orthodox-christliche Kirche bis 1004. Das ist das lateinische Patriarchat nach der christlichen Eroberung beim vierten Kreuzzug. Aha. 1204. Dann ist es bis 1261 eine katholische Kirche, eben nach dem vierten Kreuzzug. Dann kommt nämlich die Rückeroberung Konstantinopels durch byzantinische Truppen. Das ist sehr verwirrend, aber trotzdem wichtig. Das heißt, die eigenen Leute erobern Konstantinopel von den Katholiken zurück.
Ja.
Und dann wird es eine griechisch-orthodoxe byzantinische Kirche bis 1453. Mhm. Und jetzt ist es eine islamische Kirche bzw. ein Museum, beziehungsweise unser Freund Erdogan möchte daraus gerne wieder eine Mosche machen.
Nee, hat er schon, ne? Der hat er doch.
Man schwankt noch. Also okay. Er hat es wohl offiziell gesagt, aber jedenfalls.
Stimmt, der hat es zum Gebet geöffnet, aber das
ja,
ist nicht
so geweiht gemacht.
Oder wie das bei den Moslems heißt. Ja.
Ganz genau. So. Ja, genau. Und an dieser Kirche siehst du sozusagen unser Problem. Mhm. Ja. Wir reiben uns an Religionen und an Vorgaben von Religionen und hätten eigentlich dem Mehmet II. Folgen sollten. Der hat sich nämlich Kaiser der Römer genannt. Ja, und damit wird eigentlich alles
klar Motto,
gewesen.
Schönes Motto für unsere Sendereihe. Wir hätten dem Mehmet
hätten
folgen sollen.
Genau. Aber dieses Hin und Her immer und diese Gewalt, die damit einhergeht, die kulminiert eben tatsächlich in der Stadt, die heute Istanbul heißt. Und da knallen bei Zeiten immer mal wieder so religiöse Idioten aufeinander und schlagen sich die Köpfe ein. Ja. Völlig bescheuert.
Religion halt, ne?
Also, ja, völlig bescheuert. So. Also. Wir können also festhalten, 1453 ist für die islamische Welt ein Weltereignis, nämlich die Eroberung Konstantinopels und damit sozusagen der Mittelpunkt dieses neu entstehenden großen Osmanischen Reiches. Aber gleichzeitig, und das wird immer unterdrückt, hat es auch für Europa eine immense Bedeutung und zwar durchaus im Positiven. Es hat eine negative Bedeutung, die kann man schnell abhandeln, weil die relativ einfach ist, nämlich da ist der Gegner. Und die Türken. Und dann gibt es Anhänge, die Türkengefahr, die Türkenpest, die verdammten Türken, ja, die kommen alle aus Konstantinopel und versuchen tatsächlich bis Wien, das wissen wir alle, vorzurücken und auch nach Europa hineinzukommen. Und sie werden zurückgeschlagen. Also Europa.
Aber sie haben uns den Kaffee gebracht.
Ja, sie haben uns viele andere Dinge auch gebracht. Aber Europa definiert sich tatsächlich, und das ist extrem wichtig, Europa definiert sich tatsächlich als eine Gemeinschaft gegen Gefahr.
Ja.
Das merkst du jetzt auch wieder.
Gefahr aus dem Osten, ja.
In dem Moment, wo uns der Putin angreift, zumindest mal verbal und auch einen Krieg entfacht hat in unserer Nähe, merkst du auf einmal, wie Europa zusammenrückt. Da wird selbst Herr Orban etwas kleinlauter und die Polen werden etwas anders. Und die Finnen werden auf einmal NATO-Mitglied und so weiter. Also diese Definition, was wir sind in Europa, geht sehr stark einher mit der Erkenntnis einer Gefahrenlage. Mhm. Wenn die weg ist und wenn es keine Gefahr gibt und wenn wir frei leben und unabhängig sind und niemand uns bedroht.
Dann tun wir so, als hätten wir das alles gar nicht nötig.
Ja, dann gibt es Tendenzen, Zentrifugaltendenzen, ja, sage ich mal. Ja, dann, ach Gott, eine Armee brauchen wir nicht. Genau. Habe ich ja auch
NATO,
gesagt.
NATO ist ja hirntot.
Ne?
Ja.
Genau. So, und das war eben das Zweite. Und das Dritte, und das ist wirklich etwas, was ganz viele Leute einfach nicht wissen. Die Besetzung Konstantinopels durch die Truppen von Mehmet II. Haben dafür gesorgt, dass christliche Intellektuelle und Wissenschaftler und Literaten von Rang geflohen sind.
Die Renaissance.
Und zwar nach Italien. Und in Italien Sie sind in Venedig angekommen mit dem Schiff. In Italien treffen sie auf die beginnende Renaissance der Medici.
Ja.
Und deswegen ist die europäische Renaissance und die daraus folgende, der Humanismus und die Aufklärung, sind ganz stark geprägt von islamischen Gelehrten und von der Welt der Griechen. Mhm. Also sozusagen der ganzen Urwurzel dieser europäischen Entwicklung. Und deswegen haben die Humanisten, also Erasmus von Rotterdam, um mal den größten von ihnen zu nennen, die griechische Geschichte wieder entdeckt und haben gesagt, wir müssen das wieder sozusagen hervorholen und deren Prinzipien, also deren Erziehungsprinzipien und so weiter, wieder mit Leben erfüllen. So, und dadurch kommt im Grunde genommen ganz viel Impuls für die europäische Entwicklung aus der islamischen Welt. Und das, finde ich, machen sehr viele Leute, kehren das unter den Teppich, beziehungsweise wissen das einfach
nicht. Wissen das einfach nicht. Also das ist ja ein größerer Zusammenhang, der dir ja im Geschichtsunterricht in der Schule überhaupt nicht vermittelt wird. Also da hörst du ja bei
aber ist eigentlich logisch, ne?
Klar.
Weil die christlichen Gelehrten hatten Angst vor den Leuten von Mehmet, die haben ihnen vielleicht die Köpfe abgeschlagen, was weiß ich. Jedenfalls, als sie gemerkt haben, die Stadt fällt, sind die schnell ins Schiffchen geklettert und da irgendwie weggefahren.
In Genua wieder aufgeschlagen und haben dann
genau. Ja, und dann haben sie ihre Sachen mitgenommen, haben ihre Schriften eingesteckt und haben die dann in Rom oder in Florenz oder sonst irgendwo wieder ausgebreitet.
Zumal die intellektuelle Welt damals ja auch sehr, sehr klein war, konnte sich das wahrscheinlich auch extrem schnell ausbreiten.
Ne? Mhm. Wobei der hauptsächliche Punkt war, die haben die gleiche Sprache gesprochen. Ja, die haben Lateinisch gesprochen und damit konnten sich überall auf der Welt verständigen. Also da waren Gelehrte wirklich noch Gelehrte, die haben erstmal eine Sprache gelernt, mit der sie sozusagen überall unterrichten konnten. Deswegen konnten sowohl Studenten als auch die Professoren, die zogen durch die Welt oder durch Europa. Und deswegen gab es auch so viele Universitäten, weil die überall, wo sie kamen, haben gesagt, oh, jetzt machen wir hier, das ist doch schön hier, machen wir hier.
Wir unterhalten uns auf Latein, damit die anderen nicht verstehen, was wir reden. Heutzutage haben wir glücklicherweise Englisch und lernt sich leichter.
Ich habe das nicht bewertet.
Dazu bin ich ja auch hier.
Ja, ich habe nur gesagt, das ist natürlich sehr sinnvoll, dass man eine gemeinsame Sprache in der Wissenschaft hat, weil dann kannst du dich eben austauschen. Heute ist Englisch.
Genau, so. Und heißt Lingua Franca, was ich irgendwie ganz seltsam finde, weil eigentlich müsste die Lingua Franca ja auch... Matthias von Hellfeld, vielen Dank.
Sehr gerne.
Euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit und der Verweis auf die passende Radiosendung Eine Stunde History. Die läuft am 29. Mai 2023 auf Deutschlandfunk Nova.
Wer redet, ist nicht tot.